Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. In der heutigen Folge habe ich Stefanie Rodenberg zu Gast. Stefanie, herzlich willkommen.
Danke, Elisabeth. Ich freue mich sehr.
Ja, ich würde dich erst einmal kurz vorstellen und dann kommen die Schnellfeuerfragen.
Okay.
Du bist Referentin HR für Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Du bist systemischer Coach. Du bist Bildungstechnologin, Online-Trainerin und Change-Managerin. Und du bist, wie ich, daher kennen wir uns, zertifizierte Vereinbarkeitsmanagerin. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden Vereinbarkeitsmanagerinnen in Ostwestfalen-Lippe. Da war es irgendwie nötig, dass wir uns mal anschreiben über LinkedIn. Dann haben wir uns auf einem tollen Event kennengelernt und seitdem sind wir in regelmäßigem Austausch.
Absolut und ich freue mich total darüber. Vielen Dank für die nette Vorstellung und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Sehr gerne. Ja, dann kommen jetzt die Rapid-Fire-Questions, damit wir so ein bisschen starten können.
Okay.
Das Erste, was mich interessiert ist, was vereinbarst du in deinem Leben?
Die Frage ist, was vereinbare ich nicht? gefühlt vereinbare ich seit der Zeit nach meiner Jugend immer wieder Dinge in meinem Leben. Sei es der Sport, den ich vereinbare, weil ich viel Training hatte und auf einem hohen Niveau zum Beispiel auch meinen Sport ausgeübt habe. Danach kam die Zeit, wo man ein Haus umgebaut hat, wo man geheiratet hat, die Kinder sind gekommen. Mhm. Und seitdem bin ich sowieso in der Rush-Hour des Lebens.
Ja. Kann ich sehr nachvollziehen. Ganz typisch, ne? Lebensphasenorientierte Vereinbarkeit. Also immer ist was, ne? Kann
absolut,
man so sagen.
Absolut.
Ja, wie teilst du dir die Care-Arbeit?
Tatsächlich bin ich da sehr privilegiert, wenn ich das so sagen darf. Und es ist schon eine 50-50-Aufteilung, würde ich sagen. Also ich muss nicht überlegen, wer den Müll rausbringt oder eine Anweisung geben. Das funktioniert zum Glück einfach so.
Das ist schön.
Ja.
Ich möchte gleich genauer wissen, wie du da hingekommen bist. Ja. Was gefällt dir in deinem Job denn am meisten?
Dass ich das Thema Vereinbarkeit zu meinem Beruf gemacht habe.
Eine Berufung.
Absolut.
Und was mich interessiert, weil ich finde, es ist manchmal leichter, über das Negative nachzudenken. Was ist denn der schlechteste Tipp zur Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Ja, dass ich mir doch Listen machen sollte. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, Listen sind für mich persönlich vielleicht ganz gut, um Dinge abzuarbeiten. Aber das Leben kommt da ja öfter mal dazwischen. Mhm. Sei es eine Erkältung oder das Kind von der Schule abholen, etc. etc.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Einfach mit einem Management-Tool, mit Selbstorganisation.
Nein.
Wer ist denn dein Vorbild? Das interessiert mich sehr.
Ja, ein Vorbild kann ich nicht konkretisieren, weil ich in verschiedenen Lebensphasen mich immer unterschiedlich orientiert habe und selbst ja auch gewachsen bin. Mhm. Eine Person, die mich mein Leben lang natürlich begleitet und in gewisser Weise immer da war als Vorbild auch, ist natürlich meine Mutter. Mhm. Aber sie ist halt auch eine andere Generation und anders sozialisiert als ich. Also würde ich auch nicht sagen, dass sie es zu 100% ist.
Ja.
Womit sie und ich aber beide, glaube ich, ganz gut leben können.
Vielleicht auch schöner, ja.
Ich finde meinen Mann tatsächlich auch wunderbar, weil er halt so rational denkend ist und ich als die emotionale Person dann auch immer einen sehr guten Ausgleich habe. Mhm. Also wie gesagt, es ist nicht nur eine Person in meinem Leben, sondern immer mal mehrere und aus denen suche ich mir die netten Sachen raus.
Ja, überall das Beste mitnehmen.
Genau.
Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja, dann sind wir jetzt warm. Rapid Fire Questions haben wir überstanden. Mich interessiert, mehr über dich und deinen beruflichen Werdegang zu erfahren und vor allen Dingen darüber, wie du zum Thema Vereinbarkeit gekommen bist.
Ja, ein spannender Weg, hoffe ich für euch. Ich habe klassisch angefangen, in der Buchhaltung zu arbeiten, Finanzbuchhaltung. Mhm. Bin dann in die Konzernkonsolidierung gegangen, habe dort auf internationaler Basis einige Jahre in einem kleinen Team gearbeitet und habe dort auch die Auszubildenden bei mir gehabt.
Ja.
Und da habe ich immer mehr gemerkt, dieses Thema mit Menschen arbeiten, finde ich spannend. Und diese Personen in eine Selbstwirksamkeit zu bringen, hat bei mir natürlich auch total viel ausgelöst.
Ja.
Und dann bin ich das erste Mal schwanger geworden und habe so gedacht, ich muss irgendwie nochmal über alles nachdenken. Ist das so das, was ich mein Leben lang machen möchte? Es hatte natürlich eine gewisse Sicherheit, die es mir gegeben hat. Aber ich hatte so das Gefühl, ich möchte nochmal was Neues.
Das ist ganz typisch, oder? So dieses Umorientieren in der ersten Elternzeit passiert wirklich, wirklich häufig.
Das stimmt. Mhm. Aber das war erstmal der Anfang. Mhm. Dann bin ich zurückgekehrt in den Job. Ich war für mich die Superheldin, weil ich schaffe ja alles, was ich vorher geschafft habe. Mhm. Und bin dann relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Und dann gemerkt, okay, ich kann alles irgendwie bewerkstelligen, aber ich falle immer weiter ein Stück zurück. Mhm. Und dann hatte ich Ideen und habe gefragt, was wir umsetzen können. Und mein damaliger Vorgesetzter war auch sehr gewillt und hat es probiert, aber wir sind nicht weitergekommen. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so an diese Grenzen gestoßen bin.
Ja.
Und hinterfragt habe, was das eigentlich ist. Da hatte ich aber noch nicht so den genauen Plan. Ich wusste nur, dass ich irgendwas verändern möchte. Nicht nur für mich, auch für andere.
Ja.
Und dann bin ich das zweite Mal schwanger geworden und dann war für mich klar, okay, irgendwas muss passieren, weil ich auch für meine Kinder wiederum dann ein Vorbild sein möchte und gesagt habe, ich möchte nicht irgendwann frustriert zu meiner Arbeitsstelle gehen, weil das hat keiner verdient, weder das Unternehmen noch ich. Und dann habe ich geschaut, was ich nochmal machen kann und habe gesagt, okay, vielleicht schaffe ich es ja in meiner Elternzeit nochmal zu studieren. Und habe mir aber erstmal Zeit gelassen nach dem Mutterschutz, erstmal die Zeit mit meinem Kind und hatte mich dann aber schon eingeschrieben und habe dann nochmal Bildungswissenschaft studiert.
Dann also auch ein komplettes Studium
in ein komplettes Vollzeit. Studium, ja. Ja.
Wow.
Genau. Mhm. Ich konnte es ein bisschen in Teilzeit aufteilen, das war ganz gut.
Mhm.
Und konnte dann gucken, welche Module ich für mich belege, wann ich die Klausuren schreibe und so weiter. Das war okay. Ich musste mich natürlich so ein bisschen auch an den Zeitplan der Uni halten. Aber das passte.
Mhm.
Und als dann mein Kind auch in die Kita gegangen ist, das zweite, konnte ich dann noch mal ein bisschen mehr Gas geben.
Mhm.
Ja, und hatte dann das Glück, dass ich ein Pflichtpraktikum dann bei mir im Unternehmen machen konnte, in der Personalabteilung. Bin dort direkt auf ganz tolle Menschen getroffen. Da ist ganz, ganz viel passiert, auch in der Zeit, als ich in Elternzeit war. Und da sind ganz tolle neue Menschen dazugekommen. Und mit denen konnte ich dann Dinge besprechen und konnte meine Abschlussarbeit zu dem Thema dort abgeben. Und ja, dann ist der Kontakt entstanden. Und ich bin dann tatsächlich dort in den Bereich gekommen. Allerdings in der Corona-Phase.
Mhm.
Bin dann direkt ins kalte Wasser, in die Corona-Taskforce hinein.
Ja.
Und habe dort natürlich nochmal das ganze Menschenbild erlebt, das es gegeben hat in der Zeit. Von A bis Z, alles, was dazugehörte.
Mhm. Warst du dann von Anfang an für Vereinbarkeit zuständig oder hat sich das entwickelt? Weil das ist schon auch eine besondere Position, die es so in kaum einem Unternehmen gibt, eine sehr, sehr wichtige Position. Aber deswegen interessiert mich auch wirklich, wie diese Position entstanden ist, diese Bedeutung des Themas und diese Sichtbarkeit für das Thema.
Das war ich nicht von Anfang an.
Mhm.
Ich war erstmal Referentin im HR Governance und bin dann sukzessive, als ich mit Themen in Verbindung gekommen bin, dahin gegangen, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen mal in den Schmerz fühlen. Was ist das eigentlich, was sich hier oberflächlich darstellt, egal ob Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Es war so ein Grundrauschen da.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir schnappen uns mal eine Sparte, und zwar die Eltern.
Ja.
Und haben ein ganz kleines Online-Café gemacht, moderiert. Und dann war es so, dass erst so ein bisschen Vertrauen wachsen musste. Es ging aber dann relativ schnell. Und dann kam ganz schnell raus, okay, die Themen sind gar nicht so weit voneinander weg, was man eigentlich glaubt. Und das war so der Aufschlag, dass wir gesagt haben, wir gehen in die Evaluierungsphase und schauen mal, was brauchen unsere Mitarbeitenden.
Mhm.
Und dann habe ich erst eine Weiterbildung zum Elternguide gemacht. Das war auch gut als Auftakt. Es hat mir aber nicht gereicht.
Ja.
Ich habe gedacht, da ist irgendwie noch mehr. Da kommen jetzt auf einmal so Pflegethemen und Einzelschicksale. Ja, und dann bin ich in die Weiterbildung zur Vereinbarkeitsmanagerin gegangen und habe dort dann die Abschlussprüfung bei der IHK gemacht und bin seitdem auch in dem Netzwerk voll integriert, habe nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was die Netzwerkarbeit anbelangt Und ja, ganz tolle Menschen da drin, brauche ich dir nicht zu erzählen. Ja,
genau. Wirklich hervorragend, ja.
Genau.
Ja, Grüße an Sarah Drücker an der Stelle, falls jemand diese Ausbildung auch machen möchte.
Auf jeden Fall, genau. Und ja, dann hat sich das so entwickelt und ich habe nochmal ein Gesamtkonzept fürs Unternehmen geschrieben, habe natürlich auch den Need einmal dargestellt und letztendlich ist dann die Funktion im September 2023 geschaffen worden.
Also jetzt auch schon? 1,5 Jahre alt, fast 2 dann, ne?
Ein Jahr, genau. Jahr. Wir haben jetzt, genau, das passt, ja.
Ja, sehr schön.
Also der erste Geburtstag war.
Ja, toll. Also ich finde das wirklich besonders, diese Position und zu hören, dass es eben dann auch einfach auf dem Weg des Schmerzes, also da, wo die Punkte sind, die wirklich Mitarbeiter bewegen, entstanden ist. Ist, glaube ich, vielleicht auch ein Weg, den sich andere so mitnehmen können und das einfach mal ausprobieren können. Fragen, was ist los, was bewegt euch? Und genau dafür Lösungen.
Ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Was sind denn jetzt, wenn du dir das Thema Vereinbarkeit anguckst, so die größten Herausforderungen, die du mit dem Thema persönlich oder eben in deiner Arbeit mit der Vereinbarkeit hattest? Vielleicht hast du da so ein paar, wo man was dran lernen kann.
Also es ist insgesamt, glaube ich, ein total vielfältiges Thema. Der Name sagt schon, schneidet auch viel in die Bereiche Diversity rein.
Ja.
Umgekehrt natürlich genauso. Die größte Herausforderung für mich im ersten Moment beruflich war, als ich in Beratungsstunden gegangen bin, dass ich lernen musste, mich abzugrenzen von den Themen, die anderen Menschen haben. Daher dann auch nochmal die Ausbildung zum systemischen Coach, um eben für mich nochmal so eine Basis an Werkzeugen auch zu haben, um zu sagen, okay, hier grenze ich mich ab und wie macht man das eigentlich? Und wie gehe ich lösungsorientiert an Themen und Probleme, die an mich herangetragen werden?
Ja.
Ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was da passiert, aber für mich persönlich sind einfach diese Themen, wenn der Plan mal nicht funktioniert, wie läuft der Alltag dann ab? Und eine gewisse Struktur steckt da immer hinter. Und dann muss man einfach vielleicht auch mal durchatmen und sagen, okay, ist jetzt nicht zu ändern, also mache ich das Beste draus. Aber Thema Vereinbarkeit liegt nicht nur bei Eltern, was oftmals ja gedacht wird.
Ja.
Das Thema Pflege kommt in massiven Schüben, aber auch die persönlichen Ebenen kommen dann das ein oder andere Mal dazu auf und ganz diverse Schicksalsschläge manchmal leider auch.
Ja.
Oder eben auch, um im Positiven zu bleiben, Dinge, wo junge Menschen dann sagen, ich möchte die Welt sehen und ich möchte gar nicht Vollzeit arbeiten. Wie kriegen wir denn das hin? Und dann muss man gucken, hat man Instrumente, wie zum Beispiel Jobsharing oder ähnliche Dinge, die man gegebenenfalls anwenden kann.
Ja, das ist wirklich vielfältig. Selbst sowas, wie du es ja selbst erlebt hast, Leistungssport, aber auch Katastrophenhilfe, das sind auch alles Themen, die mit irgendwie dem Job vereinbart werden müssen. Klassisches Vereinbarkeitsthema. Natürlich immer nur ein kleiner Teil. Aber es ist wichtig, das mal so in der ganzen Breite zu denken.
Absolut. Was man auch oftmals vergisst, sind so Themen wie Ehrenämter, ohne die unsere Gesellschaft auch nicht so funktionieren würde, wie sie funktioniert.
Ja. Wenn du jetzt, nachdem du nochmal über die Herausforderung gesprochen hast, nach vorne guckst, was sind so die Tipps für Vereinbarkeit, die du deinen Freundinnen gibst oder die du vielleicht dir selbst vor 10, 15 Jahren gerne gegeben hättest? Also was sind die, bei denen du sagst, das sind echt die guten Tipps?
Ich weiß gar nicht, ob ich so einen direkten Tipp geben kann. Das, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, fragt nicht immer gleich Google.
Vergleichen ist tödlich.
Ja. Oftmals hilft es, Dinge im Gespräch loszuwerden, nochmal eine andere Seite gespiegelt zu bekommen und dann selbst in Reflexion zu gehen, okay, ist das Thema gerade so schlimm oder ist es wirklich auf Prio? Wie komme ich da hin? Wie ist der Gedanke der anderen Personen dazu? Und oftmals kann man dann schon in Lösungen reingehen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das ist das, was ich immer wieder feststelle. Und auch mal, das hört sich jetzt sehr familiär an, aber es ist einfach so, meine Oma oder meine Mama oder meine Tante gefragt, wie habt denn ihr das gemacht?
Ja.
Und dann relativieren sich Dinge auch schon. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir alle unterschiedlich sozialisiert sind. Ja, ich kann dir keinen ganz genauen Tipp geben, weil es echt immer auf die Situation und die Person und das Umfeld ankommt.
Ja, aber das ist ja schon sehr viel. Also dieses ganze Thema, sich nicht vergleichen oder zumindest sich nicht runterziehen zu lassen von Vergleichen, sondern sich eine gesunde Balance zu holen, um eben mit einem gewissen Selbstbewusstsein seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Das ist ja das, was ich hier raushöre, wenn du das so schilderst.
Ja, gesund ist ein gutes Stichwort. Manchmal hilft mir ganz persönlich auch zu sagen, 30 Minuten für mich, ich gehe spazieren, ich gehe joggen, was auch immer, einmal raus, durchatmen und körperliche Bewegung hilft tatsächlich bei mir auch immer.
Ja, da steckt dieses ganze Thema Selbstwert drin, ne? Also es sich selbst zuzugestehen aus dieser Rolle des Aufopfernden und so, die ja so in der klassischen Mutterrolle ja so tief drin ist, rauszuwachsen und zu sagen, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben, ich darf jetzt spazieren gehen. Das ist wichtig für alle, nicht nur für mich.
Aber nicht so einfach.
Das ist auch nachvollziehbar. Ist echt schwer. Ja. Ja, es ist eine Wachstumsgeschichte dahinter, bis man soweit ist. Also ich schaff's noch nicht überall, muss ich ehrlich sagen.
Bin ich bei dir.
Ja, super. Dann haben wir die Tipps in Richtung wenig Vergleiche, zumindest eben nicht negative, und sich selbst eben auch wichtig nehmen und sich das zugestehen hier mitgenommen. Danke dir.
Sehr gerne.
Du hast in deinen Elternzeiten und drumherum dich unglaublich verwandelt und ganz viel gelernt, eben auch an der Uni, in diversen Weiterbildungen als Coach. Hast du auch aus der Elternrolle selbst was gelernt, was du in den Job überträgst? Oder hast du schon mal drüber nachgedacht?
Ja, absolut. Also es ist so dieses Family Work Enrichment, würde ich sagen.
Ja, genau. Ne?
Also diese Bereicherung einfach auf gegenseitige Art und Weise und dann zu verstehen, okay, wie selbstwirksam bin ich und wie kann ich andere in die Selbstwirksamkeit bringen. Mhm. Das Thema Kommunikation ist da, glaube ich, ganz, ganz groß. Wie kommuniziere ich mit meinen Kindern und was geben sie mir zurück? Weil das, was wir Eltern, glaube ich, sehr oft erleben, ist, dass die Kinder unser größter Spiegel sind.
Ja.
Mhm. Und das können wir, wenn wir in gewissen Positionen, zum Beispiel in Führungspositionen sind, auch im Kontext Unternehmen erleben. Mhm. Wie spreche ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen, mit den Mitarbeitenden? Ah, das sind
Themen. Eine gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel.
Ja.
Habe ich über die Kindererziehung gelernt? Wende dich im Job an. Eindeutig.
Und das ist ein Riesenhebel aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, sehr spannend.
Absolut.
Redest du drüber? Das finde ich jetzt auch noch interessant. Also sagst du ganz bewusst, ich habe das gelernt, ich bin jetzt besser in Kommunikation oder ich bin resilienter geworden und habe das eben in meiner Mutterrolle gelernt?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich selbst jetzt gerade einen Moment drüber nachdenken. Das baut sich gerade nach und nach auf. Mhm. Ich habe für mich so eine Rückenlehne, nenne ich das mal ganz gerne. Das hat mein damaliger Vorgesetzter immer gesagt aus dem Finanzbereich. Man braucht eine Rückenlehne. Und das war immer so in meinem Kopf verankert. Mhm. Die habe ich mittlerweile für mich geschaffen durch all diese Dinge, die du eben aufgezählt hast. War auch ein Weg, auf dem ich gegangen bin. Und jetzt bin ich für mich gefühlt so weit, dass ich sagen kann, ja, genau das habe ich daraus gelernt und das kann ich euch mitgeben. Und schaut doch mal, wie es für euch passen würde. Und ich möchte weder das eine noch das andere missen, beruflich oder familiär. Weil die Person, die ich heute bin, bin ich nur deswegen, weil ich das alles mitgenommen habe.
Ja, dieser Skillerwerb in der Elternrolle, der ist, glaube ich, noch unterschätzt. Und deswegen finde ich es auch spannend, darüber zu reden, ob darüber andere sprechen. Ne? Weil wenn wir anfangen, darüber zu reden und zu teilen, was wir auch in der Elternrolle lernen, ermutigen wir vielleicht andere auch in die Selbstreflexion zu gehen und das als was Positives zu machen. Also Eltern als positive und loyale Mitarbeiter anzusehen.
Ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich erfahre es von Kollegen zum Teil auch im Unternehmen derzeit, die sagen, Teilzeitmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind tatsächlich nochmal anders im Fokus von ihrer zeitlichen Abarbeitung der Dinge.
Ja.
Sie müssen es auch, weil sie können nicht um 14 Uhr oder 15 Uhr sagen, ich bleibe noch eine Stunde, wenn gegebenenfalls ein Kind an der Kita oder Schule auf sie wartet.
Ja. Das ist eine Art von Priorisierung, die nicht jeder in seinem Wochenrhythmus drin hat. Und die, so meine Erfahrung, wenn ich mir so die Kollegen angucke, die ich in Teilzeit erlebt habe, häufig zu einer sehr, sehr hohen Effizienz, ne, und zu einem sehr hohen Output für sehr wenig Zeit führt.
Ja, oftmals muss man natürlich sagen, dass die, die es nicht haben, auch gar nicht wissen, wie es ist.
Ja. Jetzt haben wir schon über das Skill-Thema gesprochen. Welche weiteren Vorteile hat denn eigentlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch fürs Unternehmen? Also was ist so dein üblicher Pitch, wenn du erzählst, warum es dich gibt und warum es wichtig ist, das im Unternehmen zu machen?
Wenn wir bei der Sparte Eltern nochmal bleiben wollen, dann ist es so, dass ich gerade bei Müttern oftmals sehe, dass die so gut ausgebildet sind und über Jahre auch ein Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufgebaut haben. Das Wissen die Historie zu Dingen, die sie bearbeitet haben oder eben auch viele andere Dinge, die dazugehören. Und wenn die dann zum Beispiel in Mutterschutz und Elternzeit gehen, dass man die auf jeden Fall so halten sollte, dass man in Kontakt ist, ihnen auch gerne Weiterbildung anbietet, dass sie zurückkommen. Weil das, was wir dagegen stellen können, ist ja nur, dass wir sagen können, okay, wir gehen in einen Recruiting-Prozess.
Ja.
Und diese Kosten, die ein Recruiting-Prozess hat,
25.000 Euro, sagt
ja,
man so.
Wenn nicht sogar mehr, je nachdem, was es für eine Stelle auch ist. Wenn man das gegeneinander hält, muss man ja ganz klar sagen, okay, da stellt sich hoffentlich bald nicht mehr die Frage, was man erstmal priorisiert. Selbstverständlich gibt es auch Lebensphasen, in denen sich so viel ändert, wo Personen mal wechseln. Aber das hat dann ja nicht unbedingt etwas mit der Elternschaft zu tun. Das passiert halt auch im Real Life in anderen Situationen und Lebensphasen.
Wenn die Weltreise sich plötzlich ergibt, dann macht jemand eine Weltreise.
Absolut.
Kann man sich auf den Kopf stellen.
Ja, aber einfach auch diese Wertschätzung, die bei den Mitarbeitenden ankommt, motiviert ja auch noch einmal ganz, ganz anders. Und diese Verbindung zu einem Unternehmen, und ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass nach einer Gallup-Studie nur 14% der Mitarbeitenden sich wirklich emotional verbunden fühlen zu ihrem Unternehmen.
Ja. Und die Zahlen sinken leider sogar. Das ist wirklich ein,
Und da kann man mit dem Thema Vereinbarkeit auf Lebensphasen wirklich sehr, sehr viel leisten.
Ja, sehr nachvollziehbar. Was mich auch interessiert ist, in welchen verschiedenen Modellen, also jetzt wirklich auch Arbeitsmodellen, Vereinbarkeitsmodellen, hast du selbst schon gearbeitet und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Also ich durfte tatsächlich in der Zeit, als ich in der Taskforce war, was ich eben gesagt habe, im Unternehmen, mit einer ganz tollen Kollegin in ein Jobsharing starten. Das war ganz toll, wir haben uns eine Stelle geteilt, aber das ist ja total differenziert. Also man kann ja Jobsharing und Jobsharing machen.
Genau, deswegen bin ich sehr gespannt, was genau du gemacht hast und wie ihr da hingekommen seid.
Ich bin zuerst allein gestartet. Die Kollegin ist einige Monate später gekommen. Wir haben uns erstmal kennengelernt und waren von beiden Seiten erstmal ganz vorsichtig und haben geschaut. Und es war aber relativ schnell klar, dass wir beide zusammen totale Synergien erschaffen können. Ich, die eher extrovertierte, die nach vorne manchmal vielleicht auch prescht, ein bisschen pushy ist. Und sie, diejenige, die total strukturiert ist, jeden I-Punkt sieht, ganz klar ist. Und wir zusammen, das hat so wunderbar funktioniert. Wir sind immer noch in einem großen Bereich zusammen. Und dieses Band, was wir da geknüpft haben, das wird immer bleiben. Das ist ganz, ganz klar.
Da zeigst du schon einen der Riesenvorteile auf. Denn in einem Jobsharing-Couple sind einfach noch mehr Stärken vertreten. Und meine Erfahrung mit Couples, die ich gesehen habe, ist, da findet ein wirklich, wirklich intensives Lernen voneinander statt.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob du das so erlebt hast?
Ja, ein Lernen voneinander, ein Gefühl füreinander. Wir mussten uns jetzt nicht auffangen gegenseitig, aber trotzdem wäre es möglich gewesen. Wir waren in ganz enger Abstimmung. Jede von uns konnte immer sagen, was jetzt gerade das Thema ist oder wenn Fragen da waren, konnten wir Antworten geben. Und selbst wenn wir es gegebenenfalls nicht konnten, wussten wir aber, wie wir an die Antworten kommen und wo die anderen Dinge hinterlegt haben. Wir hatten jetzt keine gemeinsame E-Mail-Adresse, aber das war auch nicht schlimm. Wir waren immer gut abgedatet. Das passte immer sehr gut.
Ja. Und hatte dann wahrscheinlich die Aufgabenfelder ein bisschen aufgeteilt. Aber eben, wie du sagst, unglaublich gute, transparente Kommunikation und damit bestimmt auch Tools, die ihr eindeutig und einheitlich nutzt. Und wahrscheinlich, wieder mal, haben wir gerade drüber gesprochen, eine sehr effiziente Art, diese Dinge zu bespielen. Wenn zwei Leute an sowas tüfteln und sagen, so muss es sein, damit es richtig gut läuft.
Ja, wir sind natürlich dann auch absolut in Reflexionsphasen gegangen, wo jeder nochmal anders drauf geschaut hat. Und das war einfach ein Zugewinn für uns beide vor allem auch, diese Erfahrung zu machen. Jetzt hat es sich so ergeben, dass wir dann fachlich nochmal beide innerhalb der Personalabteilung in verschiedene Richtungen gegangen sind, die aber immer noch total wichtig sind, wo wir immer noch zusammenarbeiten und von daher immer noch Synergien weiter entstehen.
Ja. Wenn du mit dieser Erfahrung im Hinterkopf dir jetzt auch eine Tandempartnerin oder einen Tandempartner suchen würdest, worauf würdest du achten? Also was sind so die Dinge, wenn ein Tandem entsteht, Wo guckst du hin mit deiner Erfahrung?
Ich glaube, wichtig ist, dass jede Person für sich erstmal klar aufgeräumt ist. Mhm. Weil ich betitel es ganz gerne so, wenn man das machen würde, würde man ja zusammen in ein Haus einziehen.
Ja.
Und dann müssen wir erstmal gucken, ob alle Zimmer aufgeräumt sind, die in diesem Haus sind. Und vielleicht haben wir da sogar ein gemeinsames Zimmer und dann müssen wir erstmal gucken, dass das passt. Das funktioniert nicht sofort. Mhm. Wichtig fände ich auch zu sagen, okay, pass auf, ich ticke so und so, weil da liegt vielleicht ein Schmerz von früher. Da werde ich getriggert. Das sind Themen, die habe ich nie aufgearbeitet. Das ist nicht angenehm.
Ja.
Ich glaube aber, dass das gut ist, wenn man da einmal durchgeht, zusammen sich dann wieder rauszieht und nochmal reinguckt. Das ist schon ein spannender Weg, den man da gehen kann. Ja. Und wichtig auch, das Gefühl. Ich bin halt ein Bauchgefühlmensch und ich kann dir relativ schnell sagen, ob es passt oder nicht, ohne dass ich jemanden in eine Schublade packen möchte. Ich bin auch immer bereit, mir das dann nochmal länger anzugucken, aber oftmals hat mein Bauchgefühl recht. Mhm. Und das würde ich der anderen Person natürlich auch zugestehen wollen, um zu sagen, hey, wie fühlt es sich denn für dich an?
Mhm. Ja, das klingt jetzt so, als wärt ihr beide so weit auch schon gewesen in eurer persönlichen Entwicklung, dass dieser Prozess, wie arbeiten wir zusammen, gar nicht begleitet werden musste, sondern ihr wusstet selbst schon, so müssen wir das angehen, damit wir eben in ein aufgeräumtes Zimmer, das wir gemeinsam gestalten, kommen und starten können. Oder hattet ihr irgendwie Unterstützung, Begleitung am Anfang?
Ich würde sagen, unser Chef war schon darauf bedacht, dass das funktioniert und hat uns auch erstmal die Räume dafür gegeben. Aber es hat nicht lange gebraucht. Das hat bei uns wirklich gut funktioniert. Trotzdem haben wir daraus auch wieder gelernt.
Ja, klar.
Ja.
Ah, toll. Also auch das so zu hören und diese Erfahrung mal so aus erster Hand zu bekommen, finde ich spitze.
Danke.
Hast du weitere Modelle ausprobiert? Also du bist jetzt ja nicht mehr in dem Jobsharing-Couple. Wie sieht's jetzt aus?
Ich bin in einer Teilzeitfunktion. Ich bin schon relativ vollzeitnah. Hm. Also vollzeitnah heißt für mich alles über 80%. Ich bin knapp darunter, aber da ich meinen Job so liebe und einfach so intrinsisch motiviert bin, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht vielleicht doch nochmal hier und da in ein Sachbuch gucke oder irgendetwas durchlese und in meinem Kopf dann, wenn ich draußen den Hof gefegt habe, eine Idee bekommen habe und die dann irgendwo aufgeschrieben habe. Also es fühlt sich nicht nur nach Arbeit an. Ich habe natürlich Stressmomente, das ist klar, das ist ganz normal. Wenn die Uhr tickt und ich weiß, ich muss gleich los, denke ich auch, ich hätte gern noch mal 2 Stunden. Das ist in Teilzeit aber so. Auf der anderen Seite habe ich auch die Möglichkeit, die flexiblen Arbeitszeiten zu nutzen, die wir haben, das Homeoffice zu nutzen, wenn ich es brauche. Ich finde es aber auch ganz schön, ins Büro zu gehen, weil ich dann räumlich einfach noch mal die Abgrenzung habe. Aber ich bin auch jederzeit bereit, abends nochmal den Laptop aufzumachen und dann Dinge zu bearbeiten. Also wie gesagt, jetzt ist es das Teilzeitmodell, aber mit allen positiven Dingen, die man drumherum nutzen kann.
Ist auch schön zu sehen, dass sich die Modelle ändern, wieder je nachdem, was man gerade braucht oder was du in dem Fall gerade brauchtest.
Ja.
Ich glaube, das könnte auch eine dieser Schlüsselsituationen sein, klar zu artikulieren, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt dieses. In einer anderen Situation, in 1-2 Jahren, kann ich vielleicht auch was anderes machen. Wie gehst du damit um, solche Dinge zu kommunizieren und das zu adressieren, mit Vorgesetzten zu besprechen, vielleicht auch gerade in so Situationen wie dem Tandem, die vielleicht nicht ständig und überall schon mal so da gewesen sind, du also so ein bisschen neue Pfade beschreitest?
Also zunächst gucke ich immer erstmal, wie ist die private Situation. Da muss ich mal so ein bisschen schauen. Mein Mann ist auch vom Kopf her, dass er sagt, das kriegen wir alles hin. Wir schauen, wie wir es machen. Das ist schon mal für mich persönlich die erste große Stütze. Und wenn ich da nicht weiterkomme oder so das Gefühl habe, okay, das reicht jetzt nicht aus, dann bin ich aber auch sehr schnell dabei und spreche dann mit meinem direkten Vorgesetzten, der auch in einer Lebenssituation ist, wo er das absolut nachvollziehen kann, zum Glück. Und der sagt, wir finden eine Lösung. Oder unsere HR-Business-Partner, mit denen ich auch jederzeit sprechen kann. Und das versuche ich natürlich auch in meinen Beratungsstunden oder bei den Kollegen und Kolleginnen um mich herum zu artikulieren. Wir finden Lösungen.
Ja.
Und manchmal braucht man die Lösung ja auch gar nicht länger als 3 bis 6 Monate. Und auch dann gehen wir nochmal rein. Und wichtig ist dabei, in Kommunikation zu bleiben.
Ja, und offen zu sein, ne? Offen für vielleicht auch eben ungewöhnliche Lösungen, für vorübergehende Lösungen, wie du es gerade sagst.
Absolut. Es gibt ja tolle Themen, die man auch anwenden kann, wie die Brückenteilzeit, die es ja jetzt mittlerweile gibt.
Ja.
Ein tolles Instrument aus meiner Sicht, wenn alle damit für sich eine Lösung sehen.
Mhm. Ja, und Pflegeteilzeit kennen auch noch viel zu wenige. Mhm. Aber ist wieder ein anderes Thema.
Ja, aber auch ein Riesenthema. Ja. Ein Riesenthema, wirklich.
Ja, danke. Ein Thema, das mich sehr umtreibt, ist das ganze Thema der unbewussten Vorurteile. Also, was sind so die Dinge, die dir vielleicht mal begegnet sind und wie gehst du damit um, wenn du merkst, irgendwas triggert mich hier? Hat der Gegenüber da vielleicht irgendwie eine Rolle über mich drüber gestülpt, die ich nicht in mir sehe? Wie sind so deine Erfahrungen dazu?
Ja, so ist ich. Das Gefühl von, okay, ich gehe jetzt in Elternzeit und ich komme wieder. Ich würde das gar nicht auf Kollegen oder Kolleginnen speziell beziehen, sondern so im Allgemeinen.
Im Privaten viel auch, ne?
Ja, also ganz unterschiedlich dann so, ach so, ja, jetzt wirst du dann Mutter und das Gefühl, als wenn ich mein Gehirn abgegeben hätte, was ja gar nicht so ist. Und wo ich schon manchmal gedacht habe, ja, aber sieh das doch als positiven Zugewinn, was wir eben schon gesagt haben. Anstatt dieses mich jetzt in eine Ecke zu stellen, weil ich Mutter bin und Teilzeit arbeite.
Ja.
Also dafür muss ich mich ja nicht entschuldigen.
Nein.
Genau, und da würde ich mir einfach auch wünschen, ich glaube, wenn wir so eine Waage bekommen, dass mehr Väter oder Partner in Beziehungen, Partnerinnen sich dann auch trauen, andere Wege zu gehen, umso mehr Möglichkeiten hat man dann wieder auf der anderen Seite.
Ja, genau. Damit ja. Ist selbstverständlicher. Weniger die Sonderrolle.
Aber dazu gehört viel Wissensaufbau, Wissensmanagement, auch aus meiner Position heraus, einfach auch viel aufzulösen und diese unconscious bias, wie du sie ja dann eben auch nochmal auf Deutsch gesagt hast, einfach auch aufzulösen. Ja. Weil, das habe ich vorhin auch gesagt, die Menschen sind alle unterschiedlich sozialisiert. Und nur weil jemand 25 ist, heißt das noch lange nicht, dass er eine andere Sichtweise hat als jemand, der 59 ist. Diese Sozialisation kann genauso vorangetrieben worden sein in den Bereich oder in den anderen Bereich.
Und von außen sieht man das
nicht. Von außen sieht man das nicht, genau.
Das wissen viele ja auch selbst noch gar nicht so genau. Das ist diese schmerzhafte Arbeit an sich selbst, die du vorhin angesprochen hast.
Ja, die wir alle kennen.
Ja, genau. Ja, um jetzt von hier nach da zu kommen, also von einer Unternehmenskultur, die vielleicht mit Vereinbarkeit so erste Erfahrungen macht, hin zu einer, die sehr, sehr offen ist für Vereinbarkeit. Das ist ja so dein Tagesgeschäft. Was sind so die Instrumente, die Tools, wo du sagst, da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht? Das ist wirklich ein Versuch wert.
Also zunächst einmal, dass überhaupt die Funktion geschaffen worden ist, ist schon mal ganz, ganz toll für so ein traditionelles Familienunternehmen, wie wir es sind, auch wenn wir international agieren. Aber auf internationaler Basis ist man ja zum Teil viel, viel weiter als wir hier, was diese ganzen Themen zur Vereinbarkeit anbelangt.
Besonders aufgrund der politischen Rahmenbedingungen häufig.
Korrekt, genau. Und dadurch, dass sich die Beratungen anbieten kann, dadurch, dass ich so ein großes Netzwerk habe, um weitervermitteln zu können. Und das ist auch ganz klar, ich muss mich in gewissen Dingen auch abgrenzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder eben auch, dass man einfach mal nur zuhört. Das hört sich jetzt alles sehr soft an. Da stecken aber natürlich auch einfach gesetzliche Rahmenbedingungen dahinter. Wir alle wissen, dass jetzt seit 2024 das Reporting von ESG angebracht werden muss und wir eben auch in den Lagebericht mit einzahlen. Das darf mal nicht unterschätzt werden, was das alles bedeutet.
Genau. Also die Berichte sind jetzt über 200 Seiten lang, ESG, Environment, Social Governance, und enthalten Statistiken über Personal noch löcher. Kann man da nur sagen. Also es ist, wenn ich da so in diese Berichte reingucke, denke ich, oh, da kann ich als Führungskraft noch was lernen über das Unternehmen, in dem ich arbeite. Auf so einem Detaillevel sind die Dinge da drin.
Also das wäre ja wunderbar, wenn das funktioniert für uns alle. Genau, aber das ist erstmal so das Große auf Metaebene. Und dann zu sagen, okay, wir sind spezialisiert für bestimmte Bereiche, was ich vorhin gesagt habe, einmal Eltern, Pflege und nennen wir es mal Work-Life-Blending.
Ja.
Vom Balance bin ich immer weit entfernt, weil ich denke, jeder hat eine andere Balance und manchmal balanciert hier gar nichts mehr.
Ja, genau.
aber dass die Möglichkeiten besteht und dass es da ist. Ich habe verschiedene Anker gesetzt bei uns im Unternehmen, zum Beispiel das Intranet. erstmal, um überhaupt zu gucken, was gibt es überhaupt. Mhm. Das ist für die kaufmännischen ganz leicht, das ist im Produktionsbereich vielleicht nicht immer zugänglich, aber dort ist es so, dass ich als Person dorthin gehe und alle 3 Wochen dann mal sage, okay, ich bin für 2 Stunden vor Ort, kommt vorbei, wenn ihr möchtet. Ja. Ganz spannend, am Anfang habe ich gedacht, oh, ob überhaupt jemand kommt und wie die Frequenz ist, aber tatsächlich, sie ist da. Mhm. Sie ist wirklich da und das unterscheidet sich auch nicht, ob Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, das ist egal. Ganz tolle Menschen, die ich da schon kennengelernt habe. Also da lerne ich dann auch nochmal ganz viel. Ich lerne auch die Produktion nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, da wir auch ganz viele unterschiedliche Bereiche haben. Und habe dort dann eben auch nochmal gesagt, okay, vielleicht gehen wir nochmal in ganz andere Themen rein, die mehr Haptik haben, die nochmal anzufassen sind. Mhm. Und habe da ganz spannende Themen, die angebracht werden. Und was ich ganz toll finde, was super genutzt wird, ist eine Kooperation mit einer Elterngeldberatung. Und das bringt sehr viel, weil zur Planung dessen, wie lange ich in Elternzeit gehe, dürfen wir alle nicht vergessen, das Monetäre spielt eine wichtigere Rolle bei uns allen.
Das ist leider echt kompliziert.
Ja. Also, und das wird dankend und viel angenommen und das wächst und das freut mich natürlich.
Ja.
Also diese Elterngeldberatung, um das klar zu differenzieren, mache natürlich nicht ich.
Ja.
Das darf ich auch gar nicht. Mhm. Da sind fachspezifische Personen in einer entsprechenden Unternehmung, an die wir weiterverweisen.
Ja, aber es ist trotzdem ein Riesenthema und es ist wahrscheinlich so ein Eintrittstor, weil über dieses, jetzt kommt das Kind, wie funktioniert das nochmal mit diesem Elterngeld und der Elternzeit, da denken ja die meisten doch sehr früh dran und dann kommt dieser ganze Rattenschwanz und anderen Themen, der damit noch zusammenhängt. Wer kann wie wann einsteigen, wann gibt's den Kita-Platz und so weiter.
Ja, ja. Also wir haben jetzt ein internes Elternmagazin entworfen, wo wir einfach auch nochmal Dinge hinterlegt haben, wie Checklisten, die sich auch die Führungskräfte gerne angucken können. Mhm. Für die Eltern einfach nochmal Dinge. Und du kannst es in die Hand nehmen, du kannst es auch abends auf dem Sofa durchblättern. Und ich hoffe einfach, dass das Gefühl mitgegeben wird, mein Arbeitgeber sieht mich.
Ja, also es ist ja zumindest dann schon mal alles zusammen, sowohl digital fürs Büro als auch eben als richtiges Magazin, sichtbar und eben auch vor Ort. Und ich finde auch diese Idee mit der Elterngeldberatung wirklich toll, weil ich mir vorstellen kann, dass das fast jeder, der sich mit dem Thema Kinder auseinandersetzt, auch wirklich braucht.
Ich hätte es mir gewünscht.
Ja, 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 ich auch. Also
doch.
Sehr.
Ja, also das war schon ein spannendes Feld. Und es ist ja nicht nur sich die Informationen einholen, sondern eben auch die Anträge ausfüllen und so weiter.
Ja, ja. Tolle Tipps für den Kulturwandel. Also ganz praktische auch. Und das finde ich wirklich schön. Die sind, auch wenn sie eine unglaubliche Wirkung haben, ja, umsetzbar. Ne? Das ist keine Raketenwissenschaft, wo wir jetzt anfangen und in 3 Jahren am Ziel sind, sondern die Initiativen, die Informationen, die es jetzt gibt, zusammentragen, darstellen, sichtbar machen, ein Signal setzen.
Ja, also wir dürfen dabei natürlich nicht vergessen, ich bin das nicht alleine. Kollegen und Kolleginnen müssen alle mitziehen, die sind genauso Multiplikatoren und steigen damit ein. Ansonsten würde es natürlich nicht funktionieren.
Ja. Jetzt hast du bei den Rapid-Fire-Questions am Anfang gesagt, dass du nicht das eine Vorbild hast, sondern dass du dir aus verschiedenen Vorbildern so immer mal wieder was mitgenommen hast. Ich bin jetzt natürlich neugierig. Was hast du denn am Vorbild gelernt? Was hast du dir mitgenommen? Denn ich glaube, wir können da auch noch was lernen.
Ja.
Von der Rückenlehne hast du schon gesprochen.
Ja, das stimmt. Was habe ich davon gelernt? Genau, einfach mal auch Gesamtsituationen zu betrachten und rauszuzoomen. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, egal wo ich mich befinde.
Kein Herzchirurg auch, finde ich auch sehr wichtig.
Absolut, absolut. Und da dann auch einfach nochmal zu gucken, okay, nochmal eine Nacht drüber schlafen, das war etwas, was der Geschäftsführer bei uns aus dem Finanzbereich damals immer gesagt hat. Und ich sagte, nehme ich mit, ich mache das jetzt auch immer so. Nochmal eine Nacht drüber schlafen ist vielleicht ganz gut und dann sieht die Welt morgen schon wieder ganz anders aus. Oder eben auch der Tipp, mir Personen zu suchen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich einmal komplett öffnen kann und darf, die zuhören und nicht in dem Moment, wo ich etwas sage, auch eine Geschichte dazu erzählen möchten.
Ja.
Gar nicht so einfach.
Das ist nicht einfach. Das ist so diese allererste Ebene des Zuhörens. Mhm. Und wir neigen da alle dazu, eher senden zu wollen und eher darauf zu achten, wann wir rein können und weniger wirklich zuzuhören.
Ja, und den Mensch wirken zu lassen und nicht gleich in eine beratende Funktion zu gehen.
Ja, vor allen Dingen von sich übertragen. Das ist ja beim Thema Vereinbarkeit wirklich so ein übliches Ding. Ist Vereinbarkeit so individuell?
Mhm.
So individuell. Jeder hat einen anderen Ansatz und das ist auch wichtig. Deswegen bin ich auch so neugierig, deinen zu erfahren. Und was mich natürlich auch interessiert ist, du hast gesagt, ihr seid bei einer 50-50-Aufteilung. Wart ihr da schon immer und wie seid ihr da hingekommen?
Also ich habe das Glück, dass ich eine so tolle Schwiegermutter habe, die anscheinend bei ihrem Sohn vieles richtig gemacht hat.
Ja, sich die Mütter der Männer angucken, ja, ist offensichtlich auch wichtig.
Ja, ja. Mein Schwiegervater mit Sicherheit auch. Aber mein Mann ist halt jemand, der Dinge auch einfach sieht und dem es genauso wichtig ist, dass das mal da das aufgeräumt ist oder hier aufgeräumt ist. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, wo ich denke, oh, das könntest du doch jetzt wegräumen. Und er sagt, wo ist denn das Problem? Ich glaube, das ist immer
menschlich,
so. Ganz normal.
Eindeutig.
Ja. Mhm. Also, und wir haben einfach das Glück, dass jeder auch guckt und sich keiner zu schade ist, irgendetwas zu machen. Mhm. Das, was er nicht machen wird, ist Hemden bügeln. Das ist vollkommen okay. Dafür mache ich dann vielleicht andere Dinge nicht. Ich muss jetzt nicht mit der Heckenschere auf den Baum klettern oder sonst irgendetwas. Das sind so Dinge, da ist ganz klar, wer was macht. Aber wir haben nie damit angefangen, irgendwie Haushaltspläne zu machen. Mhm. Das war selbstverständlich, dass der eine für den anderen da ist und dass wir zusammen in diesem Haushalt leben und nicht nur eine Person. Und da kommen wir wieder an den Punkt, das ist halt auch seine Sozialisation, die er durchlebt hat, beziehungsweise seine Sozialisierung, die er erlebt hat.
Ja.
Und das ist ganz wunderbar zu beobachten, weil bei meinen Schwiegereltern läuft es halt irgendwie gefühlt ähnlich.
Und konntet ihr das übertragen aus diesem Leben vor den Kindern, in dem auch jeder 50% des Haushalts gemacht hat, ist ja auch irgendwo der eigene Dreck, die eigene Wohnung, auf das Leben mit Kindern? Oder musstet ihr das nochmal anders thematisieren, neue Regeln schaffen?
Wir haben es gar nicht so thematisiert, aber rückblickend betrachtet gab es auch dort Phasen. Da waren Phasen, wo ich in Elternzeit war, wo ich schon wesentlich mehr gemacht habe. Mein Mann in dieser Lebensphase aber auch beruflich sehr, sehr viel unterwegs war und gereist ist. Das hat sich jetzt auch wieder ein Stück weit verändert. Und jetzt sind wir wieder mehr in dieser ausgeglichenen Phase. Also ganz spannend auch zu beobachten, wenn man jetzt mal so darüber spricht. Ja, das ist so. Und es wird auch mit Sicherheit wieder andere Phasen geben. Aber ich glaube, es ist okay, wenn man ein Grundverständnis, das einen zusammenträgt.
Ja. Und wenn diese Phase dann auch irgendwann wieder endet und es auch mal in die andere Richtung kippen kann. Also wenn das dieses Grundverständnis ist.
Ja, wir wissen ja auch nicht, ob wir immer in diesen Modellen bleiben. Also mein Mann ist mittlerweile so weit, dass er sagt, vielleicht gehe ich auch irgendwann nochmal in Teilzeit. Wo ich denke, wow,
ja
hallo.
Und dann bitte auch allen Kumpels davon erzählen.
Ja.
Das wäre noch cool.
Ich glaube, da ändert sich gerade auch ganz, ganz viel.
Ja,
zumindest ist eine Offenheit ein Stück weit gegeben.
Ja. Zumindest in meinem Freundeskreis auch, ja.
Ja.
Das ist vielleicht unsere Bubble, da müssen wir auch mal ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich.
Ja.
Aber es ist schon schön, da Veränderungen zu sehen.
Ja, es geht halt auch nicht überall, das müssen wir auch ganz klar sehen.
Ja. Jetzt habe ich dich ausgefragt, von vorne bis hinten. Hast du das Gefühl, ich habe eine wichtige Frage vergessen, die du erwartet hättest oder wozu du unbedingt noch was sagen möchtest?
Wow. Nein, gerade nicht.
Das ist doch dann super, dann haben wir ein rundes Bild.
Ja.
Was ich auf jeden Fall noch fragen möchte ist, wie können dir die Hörer des Podcasts helfen? Hast du irgendwas, womit dir die Hörerschaft direkt unter die Arme greifen kann? Oder wozu du Feedback brauchst? Gibt es irgendwas, was du den Hörern hier noch so mitgeben möchtest?
Also ich würde mich total über ein konstruktiv-kritisches Feedback zu diesem Podcast freuen. Ich glaube, da spreche ich vielleicht auch für dich.
Ja, ja.
Man selber merkt ja oft vielleicht auch nicht, wie man wirkt. Deswegen finde ich das immer sehr spannend, was für ein Feedback es dazu gibt. Und wie du eben schon gesagt hast, wir sind natürlich in einer gewissen Bubble. Also dann bitte auch her mit den Gefühlen, die da vielleicht aufkommen. Oder wenn man jemanden getriggert hat gegebenenfalls, würde mich total interessieren, warum. Oder wenn wir jemandem weitergeholfen haben oder ich etwas gesagt habe auch, was jemandem ein gutes Gefühl gegeben hat, höre ich natürlich auch sehr gerne. Also da bin ich offen, solange es absolut respektvoll ist. Und ich glaube, das sehen wir alle so, dass wir das gerne so zurückgeben möchten. Und darüber würde ich mich total freuen.
Per LinkedIn?
Gerne per LinkedIn.
Dann verlinken wir natürlich dein Profil in den Shownotes.
Sehr gerne, danke.
Dann kommt jetzt noch ein Spiel. Und zwar der Phrasenverdrescher. Beim Phrasenverdrescher geht es darum, die Sätze, die uns so triggern, weil sie bei uns einen wunden Punkt erwischen, mal auseinanderzunehmen. Häufig ist es ja so, dass gerade wenn einen so ein Satz trifft, es schwierig ist, in dem Moment eine schlagfertige Antwort zu geben. Und dafür ist der Phrasenverdrescher da. Mit Abstand drauf zu gucken, was steckt hinter dem Satz und auch zu sagen, ja, was hätte man dann vielleicht sagen können. Was sage ich, wenn das nochmal passiert? Mhm. Deswegen bin ich ganz neugierig. Was hast du mitgebracht? Was sind so die Dinge im Privaten oder im Beruf, wo du sagst, boah, echt jetzt?
Ja, so im beruflichen Kontext ist es oftmals so, ja, wir würden ja gerne mehr Frauen einstellen oder wir hätten gerne mehr Frauen in anderen Positionen. Wo ich denke, ja, dann bitte müsst ihr diese Frauen auch befördern.
Und erstmal ansprechen auch. Ne? Häufig ist es ja so, eine Stellenausschreibung, da steht dann Projektleiter MWD.
Ja.
Und im Text ist häufig ein sehr, sehr großer Wert gelegt auf alle möglichen Kriterien in jedem Detail und Bewerber muss und Bewerber muss und Bewerber muss. Und dann auch einfach wieder der Projektleiter, auch wenn da MWD steht. Gibt es Studien, die sagen, Frauen fühlen sich davon weniger angesprochen und Frauen bewerben sich auch tendenziell eben weniger, wenn da so viele Muss-Angaben sind. Zumindest dann erst, wenn sie 80% davon erfüllen, Männer schon ein bisschen früher. Deswegen auch die Formulierung der Stellenanzeigen könnte dann schon so ein erstes Ding sein.
Ja,
wo es lohnt, hinzugucken.
Für das ein oder andere Unternehmen mit Sicherheit. Gut. Und da muss ich aber für uns eine Lanze schlagen. Da gucken wir immer wieder drauf jetzt und tolle Arbeiten, die da gemacht werden.
Das ist super. Das macht einen riesen Unterschied. Merkt ihr das? Merkt ihr das schon?
Wir haben einen Unternehmensbereich, die auch zum Beispiel sehen, wo das Zertifikat für Beruf und Familie, das die schon erworben haben, draufsteht, dass das auf jeden Fall auch schon mal zieht und die Menschen danach auch fragen.
Und jetzt warst du auch bei dem Punkt, wir würden gerne mehr Frauen einstellen, aber sie müssen dann auch genannt werden, benannt werden, gesehen werden. Also als Potenzialträger benannt werden zum Beispiel.
Genau, das würde ich jetzt gar nicht so auf unser Unternehmen beziehen, sondern im Allgemeinen würde ich das jetzt einfach mal sagen, für die Unternehmen in diesem Land wird das ja oftmals gesagt. Und genau, es sind Potenzialträgerinnen, das ist so. Und was ich vorhin schon gesagt habe, viele sind total gut ausgebildet, aber man verliert sie vielleicht unterwegs. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da nochmal genauer hinschauen.
Ja, in dem Zusammenhang gibt es häufig dieses, ja, dann müssen die auch sagen, dass sie das wollen. Und meine Erfahrung ist, gerade weibliche Potenzialträger, denen hilft es, wenn man sie auch nochmal anspricht und ihnen Mut macht, zu sagen, ich traue dir das zu. Da gibt es schon auch so einen genderspezifischen Unterschied. Deswegen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man wirklich mehr Frauen einstellen möchte, mit der Potenzialträgerin mal Mittagessen gehen und sagen, du, ich traue dir das zu. Bewirb dich doch.
Das könnte ein Gamechanger sein.
Ja. Also beim nächsten Mal, wenn jemand sagt, ich würde doch gerne mehr Frauen einstellen, was steht denn in der Bewerbungsanzeige? Oder hast du deine Wunschkandidatin denn einfach mal drauf angesprochen?
Ja.
Vielleicht ist das eine gute Rückmeldung.
Das wäre schön. Und ja, wir hören natürlich auch gern davon, wenn es so ist.
Ja, unbedingt. Gibt es weitere Triggerphrasen, wo du sagst, hui, da will ich mal drüber reden?
Was ich immer nicht so schön finde, ist dieses Wort Teilzeitreserve.
Oh ja.
Das ist etwas, wo ich denke, das ist so negativ konnotiert. Können wir da vielleicht nochmal anders drauf schauen, was die Personen, die in Teilzeit arbeiten, egal ob männlich oder weiblich, wirklich auch leisten können. Und wenn wir dann vielleicht Instrumente anwenden, was ich vorhin gesagt habe, die vielleicht in Richtung Jobsharing gehen oder geteilte Stellen einfach oder auch ins Topsharing gehen, was da wirklich an Potenzialen auch wieder hochgehoben werden kann.
Ja. 1,4 Millionen mehr FTE, wenn man es in FTE umrechnet, wenn jeder seine Wunscharbeitszeit arbeitet. Die Wunscharbeitszeit ist nicht bei jedem 40 Stunden. Und trotzdem würden wir, wenn einfach jeder seine Wunscharbeitszeit arbeitet, 1,4 Millionen zusätzliche FTE generieren. Ich finde, das muss man sich bei so einem Thema mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist dann im Grunde zwar die Teilzeitreserve, aber das geht in zwei Richtungen. Das bedeutet, dass viele, die jetzt 40, 50, 60 Stunden machen, vielleicht 32 Stunden machen. Und viele, die jetzt 15 oder 20 Stunden machen, vielleicht auch 32 Stunden machen. Oder 27 oder 25.
Ja. Wir müssen
so,
auch einfach,
für jeden passt.
Genau, wir müssen halt auch einfach gucken, wie ist die Umgebung geregelt, wie viele Kitas sind vor Ort, hat die Schule einen offenen Ganztag, wie funktioniert das alles? Also es sind so viele Faktoren, die aus der Umgebung, aus der Umwelt kommen, die man nicht unterschätzen darf, die aber auf den ersten Blick oftmals auch gar nicht gesehen werden können.
Ja.
Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Kommunikation. Redet miteinander, bitte.
Ja. Vielleicht statt Teilzeitreserve dann auch wirklich sagen, Potenzial durch Wunscharbeitszeit. Ja. Klingt positiv zumindest.
Absolut positiv.
Mal gucken, ob jeder versteht, was damit gemeint ist. Aber vielleicht mit dem Erläuterungssatz und dem Verweis auf die 1,4 Millionen Studie. Wer weiß?
Ja, dann muss man nur aufpassen, dass vielleicht nicht der Satz kommt, wir sind ja hier nicht auf einem Wunschkonzert.
Ja, das stimmt.
Aber lasst uns die Wünsche doch erstmal in den Ring werfen und dann gucken, wie wir zusammenkommen.
Ja, das könnte kommen. Und Teilzeit an sich, da wird ja auch eher mal mit so einem negativen Blick drauf geguckt. Zumindest eben bei den 80%, das hast du ja auch gesagt, und größer, reduzierte Vollzeit zu sagen, finde ich auch einfach häufig sehr, sehr praktisch und hilfreich, um diesen Stempel erstmal so ein bisschen zu relativieren. Weil bei Teilzeit denken viele 20 Stunden und 32 Stunden sind sehr weit weg von.
Das stimmt. Und auch 20 Stunden können aber sehr viel bewirken, ja, in den Themen, die gegebenenfalls bearbeitet werden.
Genau. Es kommt einfach darauf an, was es für eine Aufgabe ist und wie sich das Team eben aufteilt.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir in dem ersten Jahr, in dem wir wieder arbeiten, wo gegebenenfalls das Kind zur Kita geht, sind ja auch oftmals so die ersten 12 Monate, in denen es jeden Monat ja eine Krankheit gibt, wie man gelernt hat. Und so, vielleicht ist das ja auch nochmal ein neues Thema, das erste Jahr zu überbrücken mit einer gewissen Anzahl und dann schon zu sehen, okay, nach 12 Monaten können wir erhöhen, je nachdem, wie es passt. Also, wie gesagt, immer im kompletten Kontext, nicht jeder Arbeitsplatz gibt das her, nicht an jedem Arbeitsplatz kann man flexibel arbeiten oder Homeoffice machen. Das Bewusstsein muss natürlich auf jeden Fall da sein.
Ja, und trotzdem geht sogar da was, genau auf dem Weg, den du beschrieben hast, nämlich genau hingucken, was die Bedürfnisse sind, gemeinsam in die Diskussion gehen und dann Modelle entwickeln.
Ja.
Dann gibt es viele Familienschichten oder so. Könnten wir lange drüber reden.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Ja. Hast du noch eine letzte Triggerphase oder hast du schon ein gutes Gefühl?
Jetzt habe ich gerade schon ein gutes Gefühl. Ich glaube, da werden noch viele Phrasen bei rauskommen in den nächsten Monat.
Den Eindruck habe ich auch. Es macht auch Spaß, die Phrasen zu verdreschen, finde ich.
Absolut.
Ja, zum Schluss. Ich bin so ein kontinuierlicher Lerner. Und außerdem höre ich gerne Podcasts, lese gerne Bücher oder höre sie, weil das ist ja das Thema mit der Vereinbarkeit. Häufig habe ich dann keine Zeit zu lesen, sondern nur zu hören. Was ist denn so zum Abschluss vielleicht eine Empfehlung, die du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
Eine Podcast-Buch,
kann aber auch ein Tool sein. Irgendwas, was dir das Leben im Bereich Vereinbarkeit leichter macht.
Oh ja. Also was ich eine ganze Zeit lang gehört habe, ist der Podcast Fast and Curious, den kennen aber wahrscheinlich ganz, ganz viele und sagen jetzt, naja gut, das ist ja nichts Neues. Ja, aber trotzdem, man muss sich erstmal die Zeit nehmen, das dann auch zu hören.
Ja.
Weil die beiden Personen, die da drinnen sprechen, auch einfach vom Typ her nochmal unterschiedlich sind, glaube ich, bringt es vielen Personen auch etwas.
Ich finde auch, also es sind echte Vorbilder. Also deswegen höre ich den auch total gerne. Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer dabei zuzuhören, wie sie so ihr Leben gestalten und wie sie sich weiterentwickeln, so in der Öffentlichkeit. Das finde ich echt inspirierend, muss ich schon sagen.
Ja, Inspiration trifft es auf jeden Fall. Es gibt so viele tolle Podcasts, das können wir vielleicht nochmal in den Shownotes oder so hinterlegen. Also da gibt es wirklich ganz tolle Sachen. Ich lese auch gerne. Meine Tochter hat mich letztens gefragt, warum ich dann immer so langweilige Sachbücher lese. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, weil ich es spannend finde. Und da können auch mal 3, 4 auf einmal auf meinem Tisch liegen. Und je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, schnappe ich mir das dann.
Ja.
Dann gibt es aber auch Momente, wo ich mal einen Roman gerne lese, wenn man in den Urlaub fährt.
Ja, das muss auch sein.
Ja,
wirklich.
Aber ich habe festgestellt, in den letzten Jahren sind es eher Sachbücher.
Ja.
Und würde ich gerne nochmal verschriftlichen und teile ich dir dann gerne mit.
Sehr gerne. Ich freue mich auf Empfehlungen. Dann dir vielen Dank für die Zeit, für die vielen Inspirationen, dafür, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich bin ganz sicher, die Hörer nehmen einiges mit. Und ich freue mich, genau wie du auch mittendrin gesagt hast, sehr über Feedback zu dem Podcast. Und wir hoffen, dass der ein oder andere Work-Life-Rebel hier seine Ideen mitnehmen kann und sich und ihr euch persönlich weiterentwickeln könnt. Daher noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.